Wir lesen aus der Johannesoffenbarung aus dem 6. Kapitel die Verse 1 bis 17. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus sieghaft, um zu siegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Lieber Vater, und jetzt ist es recht und gut, dass wir an diesem Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus in deine Gegenwart treten und dir, dem lebendigen und allmächtigen Gott, die Ehre geben und uns vor dir beugen und dich anbeten und deinen Namen groß machen. Und wir danken dir auch für dieses Wort, das wir jetzt gehört haben, das mit aller Klarheit und aller Autorität, die in deinem Wort liegt, auch in unser Leben hineingesprochen wird. Und wir danken dir, dass du Zukunft geplant und festgesetzt hast und dass du dich erweisen wirst als der heilige, zurechtbringende, richtende Gott. Und wir danken dir von Herzen, dass über deinen Gerichten du das entscheidende Gericht in deinem Sohn in Christus Jesus schon gefällt hast und geben dir den Lobpreis und den Dank. Bitten dich für diesen Morgen, dass dieses Wort, was wir gelesen haben und was wir jetzt ausgelegt bekommen, in unserem Leben seinen Platz und seinen Raum findet. Und dass dein Heiligen Geist in diesem Gottesdienst wirksam sein lässt, eben nicht nur im Lobpreis und im Gebet und der Gemeinschaft, sondern auch gerade und besonders im Lesen, Auslegen, Hören und Aufnehmen deines Wortes. Wir stellen uns unter dein Wort und bitten dich, dass du uns sagst, was du gesagt haben willst. Und dann geben wir dir auch den Dank darüber, dass deine Gnade über unserem Leben wacht, auch an diesem Tag. Und dass sie nicht nur über uns steht, sondern auch insbesondere über deinem Volk Israel und über deiner Gemeinde auf dieser Erde, insbesondere über denen, die an diesem Tag unter Druck, unter Not und in Schwierigkeiten sind. Leg deinen ganz besonderen Segen auf die, die im Bedrängnis sind. Das bitten wir gerade auch angesichts dieses Wortes, das wir gelesen haben. Wir befehlen, weil du uns dazu aufgefordert hast, dir ganz besonders auch unsere Verantwortlichen an in unserem Land, mit all ihren unterschiedlichen Ressorts und Machtbereichen, vertrauen immer wieder ganz besonders die, die an, die in diesem Sektor, an die und deinem Namen festhalten, die die Ehre geben, dass du sie stärkst und sie bewahrst und sie ein Segen sein lässt, auch für unser Volk und Land. Und wir beten auch nicht nur für uns in diesem Raum, sondern ganz bewusst und mit ganzem Herzen auch für unsere Kinder, die in verschiedenen Räumen ihren Kindergottesdienst feiern, segne sie und begegne ihnen in deiner Liebe. Hab von Herzen Dank, dass du, der allein wahre und allmächtige und lebendige, heilige und liebende Gott, dich uns zugewandt hast, dass du geredet hast, dass du da bist und dass wir zu dir kommen können. Mit unserem Gebet und auch mit unserem Lied dich anbeten und dich preisen können. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Wie viele Predigten haben Sie schon gehört über die apokalyptischen Reiter? Wie viel über die Märtyrer, die beschrieben werden im fünften Siegel? Ich vermute mal nicht viele, manche vielleicht sogar gar keine Predigt. Allerdings hat in der Kirchengeschichte und auch in der Kunst Passagen aus Offenbarung 6, das wir ja gerade gelesen haben, diesen Text, immer wieder eine Rolle gespielt. Es gab auch immer wieder Auslegungen dieses Textes. Im Jahr 1297 hat etwa der Franziskaner Petrus Johannes Olivi in Ereignissen seiner Zeit das Brechen des sechsten Siegels gesehen. Oder der täuferische Prophet David Jorist droht in Holland im 16. Jahrhundert mit dem sechsten Siegelgericht. Und auch in Deutschland, einige Zeit vorher, war es so, dass man dachte, die letzten Dinge sind jetzt hereingebrochen. Es war gegen Ende des 15. Jahrhunderts, das Jahr 1500 stand vor der Tür und aufgeschreckt durch verschiedene Nachrichten erwarteten die Menschen das Weltende. Und 1499 hat Albrecht Dürer das zum Anlass genommen, mit Holzschnitten die ganze Offenbarung zu illustrieren. Und die bekannteste Holzillustration haben Sie als Abbildung in Ihrem Programm. Sie haben sich vielleicht schon gefragt. Das ist dieser Holzschnitt von 1499 von Albrecht Dürer über die vier apokalyptischen Reiter, die ja bei den ersten vier Siegeln, wir haben es gehört, losreiten. Und damals war auch eine Zeit, 1492 wurde ja Amerika entdeckt, die Globalisierung stand sozusagen vor der Tür. Die Menschen stöhnten unter hohen Abgabenlasten, die Pest war da, manche sahen darin eine gerechte Strafe Gottes, der Papst baute parallel die größte Kirche der Welt, den Petersdom, die Fuggerbank machte ungeheure Gewinne und dann gab es noch ganz erschreckende News, ein Schwein wurde geboren, 8 Beine, 2 Hinterleiber, 2 Köpfe, ist jetzt auch noch die Schöpfungsordnung Gottes durcheinander gekommen? Und so mancher mag denken, das ist ein bisschen wie in unserer Zeit, gibt eine ganze Reihe Parallelen. Stehen wir diesmal vor der Erfüllung von Offenbarung 6? Reiten bald die Reiter los? Oder wie manche glauben, dass sie schon losgeritten sind? Die apokalyptischen Siegelgerichte, das soll das Thema heute Morgen sein. Wir haben ja in den letzten Betrachtungen im Gottesdienst, in denen ich eben die Predigt hatte, die ersten Kapitel der Offenbarung betrachtet. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass mit Offenbarung 4 und 5, dem Throngesicht, eben eine Zentralschau in der Offenbarung von Gott eingefügt wurde, die zeigt, dass Gott alles im Griff hat, dass Gott im Regiment sitzt, in der Welt und auch im persönlichen Leben und dass er seinen Allherrn, seinen Sohn Jesus Christus ernennt zum Generalbevollmächtigten, der alles hinausführen soll, was Gott sich vorgenommen hat. Sie erinnern sich noch, da war dieses Buch, es konnte nicht einmal in der ganzen Schöpfung angeschaut werden, das Buch mit 7 Siegeln, und da war niemand würdig. Und Johannes weint, tief erschüttert, und dann taucht dieses Lamm auf in Offenbarung 5, wie geschlachtet, Es ist würdig, es ist fähig, als Gottes Sohn, als Königsgeborener das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen. Und damit tritt das, was in dem Buch niedergelegt ist, der Wille Gottes für die Zukunft, aber auch die Bevollmächtigung des Lammes in Kraft. Voilà! Und damit sind wir in Kapitel 6. Denn jetzt bricht der Sohn Gottes, bricht das Lamm wie geschlachtet, ein Siegel nach dem anderen. Die Tendenz und die große Linie der Offenbarung ist ja, es geht dem Reich Gottes, der Herrlichkeitswiederkunft Jesu Christi entgegen. Am Ende kommt ja der Herr, tritt wirklich seine Regentschaft im Himmel und auf Erden an und bringt ein goldenes Zeitalter, ein Reich des Lichtes und der Gerechtigkeit. Aber jetzt zunächst werden die Siegel gebrochen und kommen die Ereignisse, die bis dahin geschehen sollen, nach Gottes Willen, ins Blickfeld. Schauen wir uns also diese apokalyptischen Reiter an und diese kosmischen Katastrophen, von denen wir auch gehört haben, die Geburtswehen der neuen Welt sind. Irgendwie ist ja schon verrückt. Irgendwie passt doch da was nicht, kann man im ersten Moment denken. Also die große Ankündigung, oben wird gelobt, oben preisen die Engel, oben preisen die 24 Ältesten, die vier seltsamen Thronwesen mit Augen innen und außen. Und da ist es endlich dieses Lamm, würdig, würdig auch, weil es die Erlösung bewirkt hat, würdig von Geburt, würdig durch die Auferstehung. Und jetzt nimmt es das Buch, alle fallen nieder und es fängt an, die Siegel zu brechen. Man denkt ja, eigentlich müsste doch jetzt das Reich Gottes beginnen. Aber es kommen zunächst diese seltsamen Gerichte, diese seltsamen Reiter. Das muss man erstmal zusammenbringen. Das passt doch irgendwie nicht. Unser Fünfjähriger hatte neulich ein ähnliches Problem, wenn auch zwei, drei Ebenen weiter drunten. Er sagte, Mama, hat Gott eigentlich auch die Bremsen geschaffen? Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Gottes gute Schöpfung verunstaltet wird sozusagen mit solchen stechenden Viechern, die ja sowieso keinen Nutzen haben. Das passt doch nicht. Und manche denken, Gottes neue Welt, Gottes Welt der Gerechtigkeit, des Lichtes und diese Gerichte, das passt doch nicht. Oder vielleicht doch? Muss ein neues Regime nicht das alte beseitigen, bevor es antritt? Muss nicht Gott in einer gerechten Welt Gräueltaten, Sünde und Finsternis in einem gerechten, göttlichen Gericht bestrafen, ehe er Neues schafft? Fänden Sie es gut, wenn in der neuen Welt Gottes unbußfertige Mörder, Verbrecher, vielleicht sogar solche, die Christen verfolgt haben, einfach mit hineinmarschieren würden? Fänden Sie das gut? Schauen Sie, wir haben ja ein ähnliches Problem in der Nachkriegszeit gehabt, nachdem die Alliierten Deutschland von der Nazi-Diktatur befreit haben. Dann gab es ja das sogenannte Entnazifizierungsprogramm. Man hat also versucht, die alten Nazis, die es ja auch versucht haben, geschickt zu verbergen und hinüberzukommen in die neue Bundesrepublik Deutschland. Man hat also versucht, sie zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Und wenn Sie so an ganz extreme Fälle denken, ich denke etwa an den Mann, der die Evakuierung, vielmehr die Liquidierung des Ghettos in Krakau geleitet hat und nachher ein KZ und der sich morgens einen Spaß gemacht hat, auf seiner Villa war gegenüber vom Arbeitslager, vom KZ gelegen, mit einem Präzisionsgewehr Häftlinge niederzuschießen und zu ermorden, anschließend von seinen Hunden zerfleischen zu lassen, sich dann die Akten bringen zu lassen und alle Verwandten umbringen zu lassen, weil er keine Unzufriedenen im Lager wollte. Wenn so ein Mann einfach weitermarschieren hätte können, ohne dass er zur Rechenschaft gezogen worden wäre, das wäre doch nicht gegangen. Er hat darüber nie Buße getan. Seine letzten Worte 1946 nach der Gerichtsverhandlung, wo er zum Erhängen verurteilt wurde, waren Heil Hitler. Schauen Sie, und Gott kann nicht, wir wollen jetzt nicht auf diesen Mann da eindreschen, aber Gott kann nicht einfach das Alte sozusagen stoppen und dann beginnt nahtlos das Neue. Jeder von uns wird verstehen, da muss erst was geklärt werden, da muss erst Reinigung, da muss erst Gericht geschehen. Also zum Neustart, zur Gerechtigkeit Gottes, zum Reich Gottes gehört auch das Gericht über die Ungerechten. Ob uns das passt oder nicht. Manche haben ja eine derartige Mühe mit einem zornigen, richtenden, gerechten Gottesgericht. Sie haben ein großes Problem mit Gott, ich denke in dieser Situation. Ich denke an einen Bruder, dem er sagte, also der Herr voller Gnade und Barmherzigkeit, und das ist er. Aber er bringt ihn absolut nicht zusammen mit diesem Gott der Offenbarung, der auch noch solch furchtbare Gerichte in die Welt sendet. Irren wir uns nicht. Die Bibel ist klar. Menschen, die der Wahrheit widerstehen, Jesus ablehnen, gehen ins Gericht. Das muss man eben auch umgekehrt sagen. Johannes 5,24 werden wir nachher noch positiv zitieren. Wer an den glaubt, den der Vater gesandt hat, auf ihn hört, der kommt nicht ins Gericht. Aber das heißt natürlich auch, dass alle, die das nicht tun, ins Gericht marschieren. Ob das in unser theologisches System passt oder nicht. Wir sind viel mehr vom Geist der Aufklärung und vom Humanismus auch in unseren Gemeinden geprägt, als wir glauben. Und manchmal hat man fast den Eindruck, Gott muss sich bei uns entschuldigen und rechtfertigen für das, was er tut. Nun ist aber interessant, wie Gott Gericht übt. Wenn Sie den Text nochmal anschauen, ein Siegel als exemplarisch herausnehmen, vielleicht das erste, dann bricht ja zunächst das Lamm das Siegel. Und dann kommt ein Thronwesen bei den ersten vier Siegeln. Komm, tritt auf, könnte man auch übersetzen. Geh ans Werk. Und dann wird zuerst das Pferd genannt und dann der Reiter darauf geschildert. Und es ist interessant, dass Gott das Gericht nicht direkt ruft, sondern nur indirekt. Obwohl er natürlich der eigentlich Veranlassende ist. Manche Ausleger, und ich glaube, Sie haben recht, sehen hier eine gewisse Distanz Gottes zu dem, was jetzt geschieht. Es ist nicht das Innerste des Herzens Gottes, aber es muss sein. Das kann man bis auf die Ebene der Familie, des Staates herunterzoomen. Es gibt Dinge, die machen keinen Spaß. Es gibt Dinge, die tun weh, aber sie müssen sein. Und wer diese Dinge scheut, der muss nachher umso schärfer durchgreifen. Gott schmerzt es offensichtlich in seinem Herzen. Martin Luther spricht davon, dass es ihm ein fremdes Werk ist. In Jeremia 13 heißt es, Vers 17, und da lässt Gott sich ins Herz blicken, da geht es um das Gericht über Israel. Wenn ihr aber nicht darauf hören wollt, so spricht der Herr, so wird meine Seele im Verborgenen weinen. Spüren Sie das Herz Gottes? So wird meine Seele, ich muss dann, ich kann nicht anders. Aber meine Seele wird im Verborgenen weinen. Mein Auge wird unaufhörlich weinen und in Tränen zerfließen. Und auch Klagelieder 3,33 lässt sich leicht merken, sagt, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Aber es muss sein. Es geht nicht anders. Sonst kommen wir nicht weiter. Die Welt muss ins Gericht. Die Welt ist zurzeit, wenn die Siegelgerichte geschehen, gerichtsreif. Es geht nicht mehr anders. Und nun, die apokalyptischen Reiter stehen bereit. Die wollen eigentlich schon lange losreiten. Sie sind alle schon fasziniert von diesem Bild. Wir werden gleich darauf ein bisschen kommen. Die wollen eigentlich schon lange losreiten. Ich war noch nie bei einem Windhundrennen und ich war auch noch nie auf einer Pferderennbahn. Aber ich habe schon Bilder gesehen, Filme gesehen. Und da ist ja so bei den Windhunden, die muss man erst zum Laufen bringen, indem man so ein Stofffuffi da vorne wegzieht, ja, da meinen die, da, was weiß ich, die wollen den fangen. Aber die sind ja, die geifern schon in ihren Metallboxen, auch die Rennpferde, ja. Und dann gehen die Klappen auf und dann stürmen die los. Ein paar überschlägt es gleich, gut, die gewinnen nicht mehr, aber die anderen sind noch unterwegs. Und so ein bisschen ist das das Bild. Eigentlich diese gottlosen, apokalyptischen Mächte, Kräfte, diese Chaosmächte, die wollen schon lang reiten, aber Gott hält sie zurück. Die Gebete halten sie zurück. Noch lässt Gott das Letzte nicht über diese Welt hereinbringen. Gott übt Gericht, indem er sozusagen seinen Schutzschirm wegzieht. Gott muss, also in diesem Bild gesprochen, Gott muss gar nichts machen. Er muss nur seinen Schirm und Schutz wegnehmen. Und schon ist das Chaos hier in dieser Welt. Er lässt die Mächte aufeinander los. Und es ward ihnen gegeben, so haben wir gelesen, einander niederzuschlachten. Jetzt lässt Gott laufen. Jetzt nimmt Gott seinen Schutzschirm weg. Barack Obama hat ja bei seinem Amtsantritt versprochen, die amerikanischen Truppen heimzubringen. Und Ende 2014 soll sein, Hollande, der Franzose, will es noch schneller schaffen. Unsere werden auch irgendwann zurückkehren von Afghanistan. Es gibt nicht wenige, die sagen, wenn die NATO-Schutztruppe Afghanistan völlig verlassen wird, dann bricht da das totale Chaos aus. Dann kämpfen die Warlords und die regionalen Fürsten da um ihre Machtbereiche und Pfründe. Dann ist der Schutzschirm weg. Und so im großen Bild, die Reiter wollen losreiten. Sie stehen bereit, sie geifern, sie wetzen ihre Zähne. Die Welt würde schon längst und wäre schon längst im Chaos untergegangen, wenn Gott nicht seine schützende Hand noch über dieser Welt hält. Aber dann, jetzt lässt Gott laufen. Jetzt ist es soweit. Und nun, was bringen diese Siegelgerichte, was bringt es in Siegeln der ersten vier Siegel über diese Welt? Wir werden die Reihenfolge so haben, dass wir die ersten vier Siegel anschauen, dann das sechste und dann zuletzt das seltsame fünfte. Und Sie haben ja hier ein Gemälde von Viktor Michailowitsch Wasnetsow, der 1887 eben diese vier apokalyptischen Reiter gemalt hat. Ganz oben sehen Sie ja das Lamm mit dem geöffneten Buch, den Regenbogen. Ich will jetzt das Bild nicht lang beschreiben, aber er hat es eigentlich ganz gut gemalt. Den ersten Reiter auf dem weißen Pferd, Signal, Bogen und Kranz, Krone, feuerrot, das nächste Pferd mit dem Schwert, dem großen Schwert, das ihm gegeben war, den Frieden von Erden zu nehmen. Der dritte Reiter hat eine Waage und dann kommt dieser Reiter mit dem fahlen Pferd, mit dem Tod. Schauen wir uns ganz kurz die Reiter vom Text her nochmal an. Ich habe schon gesagt, der erste Reiter sitzt auf einem weißen Pferd. Der erste Reiter ist eine Täuschung. Der erste Reiter ist ein Betrug, denn er streitet scheinbar im Namen der Gerechtigkeit, des Humanismus und der Menschenrechte. Mit Propaganda und glänzender Rhetorik wird er die Welt für sich einnehmen. So ähnlich wie Deutschland begeistert war in der ersten Phase Adolf Hitlers. Von 33 bis 39 hat er mit Drohungen, mit Rhetorik, mit Machtgebärden die Menschen für sich eingenommen. Und die Leute waren begeistert. Soll mir doch keiner was anderes erzählen? Schauen Sie sich doch die Bilder und die Berichte an, wie in Nürnberg gejubelt wurde. Schauen Sie sich doch das Werk von Leni Riefenstahl an. Und so wie Adolf Hitler Deutschland eingenommen hat, noch ohne Waffengewalt weitgehend, auch in Europa, so wird es beim Antichristen sein. Er ist nämlich dieser Reiter auf dem ersten Pferd, auf diesem weißen Pferd. Mit dem Brechen des ersten Siegels tritt der große endzeitliche Verführer auf. Kommen wir zum zweiten und dritten Siegel. Schauen wir uns das feuerrote und das schwarze Pferd an. Das feuerrote Pferd hat das große Signal, es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Es wurde ihm gegeben, den Frieden auf Erden zu nehmen, von der Erde zu nehmen. Jetzt kommt die zweite Phase des antichristlichen Reichs. Jetzt kommt die zweite Phase der antichristlichen Herrschaft, vergleichbar mit der zweiten Phase von Adolf Hitler 39 bis 45. Jetzt gibt es offene Aggression, Krieg und brutale Gewalt. Und das dritte Siegel, schwarze Pferd mit einer Waage, zeigt uns auch gleich die Folgen dieser Katastrophen, die von den Menschen zu den Menschen kommen. Eine ungeheure Teuerung. Da wird ja davon geschrieben, was die Grundnahrungsmittel kosten. Und das wird ins Verhältnis gesetzt zum Tageslohn eines Arbeiters der damaligen Zeit. Und wenn man die Werte ein bisschen berechnet, dann muss man sagen, dass sozusagen das Brot mit einem Schlag das 5- bis 12-fache kostet. Also ich weiß nicht, ein Leibbrot, 3 oder 4 Euro, sind die Experten, ich schätze mal so, kommt je nach Brotgröße und Brotsorte an. Aber stellen Sie sich vor, Sie müssten am Montag in den Laden gehen und ein Brot kaufen, das jetzt 40 oder 50 Euro kostet. Nur das Brot. Nun, für uns wäre das vielleicht sogar noch möglich, wir würden irgendwie durchkommen, aber es ist klar, dass der Wohlstand ganz schön zurückgehen würde. Aber denken Sie auch an die fast 2 Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, die jeden Tag nicht mehr als 1 oder 2 Dollar zur Verfügung haben, die gerade so durchkommen. Bei ihrer Familie wird schon schwierig. Und dann stellen Sie einmal vor, was das bedeutet, wenn die Grundnahrungsmittel so explodieren im Preis. Das ist klar, dass dann im vierten Siegel sozusagen die Ernte im negativen Sinn kommt, ein fahles Pferd, sein Reiter, der darauf saß, dessen Name war der Tod, die Hölle, das Totenreich, griechisch der Hades, folgte ihm nach und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Eigentlich hätte Wasnetsow 2 Reiter auf diesem vierten Pferd zeichnen müssen. Es ist eine unselige Zweierschaft, eine enge Gemeinschaft. Professor Michel sagt, es ist der Tod, nicht allegorisch, sondern als Person. Der Tod als dämonische Person und der Hades als sein Knappe. Jetzt hält der Tod eine reiche Ernte auf der Erde. Das vierte Siegel bringt Kampf ums Überleben, Epidemien, wilde Tiere, Hunger und infolgedessen Massensterben. In gewissem Sinn ist Vers 8 auch die Summe der im Gericht Umgekommenen der ganzen Schilderung bis dahin. Also nicht nur beim vierten Siegel, sondern auch die ersten drei Siegel. Aber Sie müssen sich das einmal überlegen. Ein Viertel der Menschen kommen in diesem Gerichtsabschnitt um. Man wagt ja gar nicht zu rechnen, wenn Sie bei 6-7 Milliarden mal ein Viertel nehmen. Was glauben Sie eigentlich, was auf uns zukommt? Christsein ist nicht ein Spiel. Und dann haben wir noch die Steigerung. Später stirbt sogar ein Drittel. Wir haben in der Offenbarung die sich steigernden Gerichte der Endzeit. Die Siegelgerichte, dann die Posaunengerichte, dann die Zornschalen. Und von ihnen heißt es, dass der Zorn Gottes mit ihnen vollendet ist und dass sie voll sind vom Zorn Gottes. Ich hoffe, Sie können noch. Wir haben es gleich geschafft. So leicht wird es für die dann nicht sein, die da wirklich durch müssen. Ja? Wir kommen da in 10 Minuten durch. Aber die, die dann in der Zeit leben, die werden das nicht so einfach haben. Aber wir müssen noch einen Blick auf das sechste Siegel werfen. Das sechste Siegel bringt eine totale Katastrophe. Und es ist jetzt interessant, die vier Siegel, man denkt ja so beim Lesen, das geschieht jetzt alles hintereinander. Und das ist auch, was die ersten vier Siegel, die ersten fünf Siegel betrifft, der Fall. Das läuft hintereinander sehr schnell ab. Aber dann macht sozusagen Gott im sechsten Siegel einen Sprung gleich ganz ans Ende der Offenbarung, unmittelbar bevor der Herr in Macht und Herrlichkeit kommt. Er schildert im sechsten Siegel, wenn das der Beginn der Offenbarung ist, das Beginn des Brechens der Siegel, dann laufen in der ersten Hälfte die ersten Siegel ab, aber das sechste Siegel, das springt gleich ans Ende. Da kommt der Herr und da beginnt das Reich. Okay? Und deswegen wird im sechsten Siegel schon in einem prophetischen Blick die totale Katastrophe geschildert. Erdbeben, verfinsterte Sonne, blutroter Mond. Gott kann zornig sein. Gott kann sehr zornig sein. Sternenfall, vielleicht an Engelmächte zu denken. Erschütterung der kosmischen Statik, Zusammenrollen des Himmels. Übrigens die gleiche Reihenfolge, wie Jesus in seinen Erdentagen in seiner Endzeitrede das genannt hat in Matthäus 24. Er nannte das auch als Zeichen des Endes, bevor er dann kommen wird. Und dann kommt der Herr. Aber schauen Sie noch, und dann haben wir es wirklich geschafft. Wir müssen uns noch ganz kurz betrachten, wie panisch von Angst befallen die Menschen dann zu der Zeit sein werden. Wenn Sie das sechste Siegel vom Text nochmal anschauen, dann heißt es ja da, und da werden alle genannt, reich, arm, klein, groß, in 7 Gruppen, die ganze Menschheit. Und wir müssen auch bedenken, dass es zwischenzeitlich bei den Gerichten Gottes heißt, wo Gerichte Gottes diese unbußfertige Menschheit, diese antichristliche Menschheit trifft, sie bissen sich vor Schmerzen auf die Zunge, aber sie kehrten nicht um von ihren Sünden, von ihren Morden und Zaubereien und sie lästerten den Gott des Himmels. Es geht immer weiter ins Verderben. Sie kehren nicht um, bis die totale Katastrophe kommt. Und ganz am Ende sagen sie, fallt über uns, sie sprechen von den Bergen. Lieber wollen sie von 10.000 Tonnen Gestein bedeckt sein, als Jesus gegenüberzutreten. Fallt über uns, verbergt uns vor Gottes Angesicht und dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zornes. Wer kann bestehen? Wie ernst Gott doch die Sünde nimmt. Wir hätten gesagt, das ist doch völlig unnötig. Da reicht doch ein bisschen du. Es ist erschütternd. Und das in unserer Bibel. Man sieht auch an der Schärfe der Gerichte, was es bedeutet, von Gottes Gericht verschont zu sein. Das größte Gericht, das jemals in diesem All geschehen ist, geschah am Gottessohn, an Gott selber, am Kreuz auf Golgatha. Er hat alles auf sich gezogen. Das war das größte Gericht, die finsterste Stunde. Da kommen nicht einmal die apokalyptischen Gerichte mit. Mehr konnte ein Mensch nicht tragen und ertragen. Das stellvertretende Gericht über das Lamm Gottes. Was ist so wunderbar und uns ist es vielleicht gar nicht mehr so richtig groß, dass wir durch dieses Gericht, das über den Sohn Gottes ergangen sind, gerettet sind vor dem Zorn Gottes, vor dem Gericht Gottes. Dass wir begnadigt sind, dass wir Sündenvergebung haben, dass wir zur Familie Gottes gehören dürfen. Der kommt nicht mehr ins Gericht. Ich habe einmal gelesen, im 19. Jahrhundert in der südrussischen Steppe, wenn es da im Sommer monatelang nicht geregnet hat und das mannshohe Gras strohtrocken ist und du warst mit deinen Pferden und deinem Wägelchen unterwegs, dann hast du am Horizont Rauch aufsteigen sehen. Und das war ein Steppenbrand. Und wenn man keine Ahnung hat, so wie ich, denkt man, naja gut, wenn es da hinten ein paar Kilometer entfernt brennt, da gebe ich meinem Pferdchen ein bisschen die Peitsche und dann hopple ich weg von diesem Feuer. Aber das ist so schnell, dass man dem nicht entkommen kann. Es gibt nur eine Chance zu überleben. Man muss sich einen Platz suchen, die Pferde stellt man zur Seite, wirft ihnen Decken über, damit sie nicht weglaufen. Und dann entzündet man eine Stelle und versucht, etwa so eine hausgroße Fläche ausbrennen zu lassen. Ja? Muss das Feuer dann am Rand austreten und dann muss man eigentlich 10 Minuten warten, weil der Boden heiß ist, sonst empfiehlt es sich nicht, da drauf zu treten. Und dann muss man mit seinen Wagen und Pferden in die Mitte dieses Kreises gehen. Und dann kommt dieser rasend schnelle Steppenbrand, aber da, wo das Feuer ja schon einmal gewesen ist, kann es nicht wieder brennen. Es geht also um den Wagen mit seinem Besitzer herum und brennt dann weiter. Das ist es, was Jesus für uns getan hat. Und das ist ja auch die große Botschaft der Offenbarung, wenn wir das heute lesen. Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Und du bist geborgen. Und du bist gerettet. Das Gericht Gottes geht nicht mehr über dich hinweg. Das Evangelium kann Menschen noch kurz vor dem Ende retten. Samuel Keller erzählt, er hat sehr viele Predigten gehalten, in Russland, Deutschland auch, oft in 3 Sprachen. Und da war manchmal so fix und foxy, dass er keine Zeit hatte zwischen den einzelnen Predigten. Und das war dann auch eines Tages der Fall. Und er geht mit großem bangem Herzen Richtung Kirche. Er wusste, ich muss jetzt gleich eine Predigt halten, die Kirche ist proppevoll. Herr, was soll ich sagen? Schenk mir ein Wort. Und da stand vor ihm ein Kalenderzettel, in dem von der Kirche in Danzig berichtet wird, dass jeder Prediger, der in Danzig in der Kirche, ich weiß nicht, ob die den Krieg überlebt hat, ob die Kirche noch steht, aber damals, jeder Prediger, der das Wort Gottes verkündigen sollte, musste, das war da irgendwie Ordnung in dieser Danziger Kirche, musste kurz geführt worden vor ein großes Bild, in dem man das Gericht Gottes sah. Das Gericht Gottes über die Welt, über die Menschen. Da musste der Prediger vorbei. Und es sollte ihm bewusst gemacht werden, dass er nun eine heilige, ernste Botschaft hat, dass er das Wort des Herrn zu sagen hat, dass es um Leben und Tod geht, dass es um Rettung geht. Und da stand dann in diesem Kalenderzettel noch, und wenn du heute nur für eine Seele predigst, und das war das Stichwort, da hat der Geist Gottes bei Samuel Keller bei seinem Gang in die Kirche dann angeknüpft. Da sagt in der Verkündigung, ich predige heute nur für eine einzige Seele, die hier im Raum ist. Und hat mit großem Nachdruck den Ernst des Gerichtes Gottes, aber das noch schönere und wunderbare Evangelium, dass Jesus das Gericht schon für uns getragen hat und all die Dinge dargestellt. Und der Kirchenvorstand im Anschluss an die Predigt war total entsetzt. Du predigst doch nicht nur für einen hier im Raum. Siehst du nicht, es waren Tausende da. Die Adligen, die Edelleute, was machst du? Aber es hat sich nachher gelöst. Es kam eine Frau zu ihm, die kurz vorher eine Botschaft bekommen hat vom Arzt, dass sie nicht mehr lang zu leben hat und sie glaubte nicht an Gott und sie wollte sich eigentlich umbringen. Aber auf dem Weg zu der Stelle, wo sie sich umbringen wollte, traf sie eine Bekannte, die schleppte sie mehr oder weniger in die Kirche ab. Und sie sagte, also Gott, wenn es dich gibt und wenn es noch irgendwie Rettung und Hoffnung mich gibt, dann sprich jetzt durch diese Predigt zu mir. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Samuel Keller auf die Kanzel ging und sagte, ich muss heute für eine Seele, die hier sitzt, predigen. Das war sie, sie kam zum Glauben. Nun werden Sie auch nicht verwundert sein, wenn ich Ihnen sage, dass auch ich durch das Lesen der Offenbarung zum Glauben gekommen bin. Und Sie sagen, das ist typisch, das haben wir uns gleich gedacht. Andere kommen beim schönen Johannesevangelium oder Psalmen oder sonst wo zum Glauben und du bei der Offenbarung, das merkt man heute noch. Aber schauen Sie, ich war Atheist. Ich war überzeugt, dass es Gott nicht gibt und ich wollte eigentlich besser gegen einen Bruder argumentieren, der mir das Evangelium nahebrachte. Und da erzählte er irgendwas von der Offenbarung, was spielt jetzt gar keine Rolle. Und ich dachte, ja, so ein Schmarrn, so kann es ja auch erklären. Ja? Aber ich wollte nun besser gegen ihn argumentativ gerüstet sein und habe meine Bibel gesucht und erstmal die Offenbarung gesucht. Wer weiß schon, dass die ganz hinten kommt. Ich weiß bis heute nicht mehr, wo ich aufgeschlagen habe, aber ich habe angefangen zu lesen als Atheist, als feuriger, überzeugter Atheist. Und eine halbe Stunde später habe ich meine Knie gebeugt, die Tränen liefen mir die Wangen herunter und ich habe gesagt, Gott, vergib mir. Ich habe gemerkt, überführt durch den Geist Gottes, es gibt einen Gott und dieser Gott hat ein Recht auf dich und hat ein Anrecht und es kommt ein gerechtes Gericht. Und mir war augenblicklich klar, ich kann da sowieso nicht bestehen. Ich kann nicht bestehen. Wie ist bei Ihnen? Wollen Sie in eigener Gerechtigkeit antreten oder wollen Sie sich in den Kreis stellen mit Ihrem Wagen, wo schon die Steppe verbrannt ist? Ach, was bin ich froh, dass Jesus das getan hat. Wann werden denn eigentlich diese Siegel gebrochen? Wo sind wir denn dann eigentlich? Ich will es ganz kurz machen, aber ich habe schon immer wieder darauf hingewiesen, Systematik ist in der Offenbarung alles. Man kann natürlich auch systematisch daneben liegen, das geht auch, klar. Aber man muss eine Systematik haben, sonst findet man sich in der Offenbarung nicht zurecht. Und wenn wir es richtig verstanden haben, beginnt ja mit Offenbarung 4 und damit auch mit Offenbarung 6 die eigentliche letzte Zeit. Die letzten Jahre vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und es kann gut sein, ich halte dafür, dass wir schon in Rückzug zu der Zeit. Könnte aber auch sein, dass wir zumindest durch die erste Hälfte noch müssen. Wissen Sie, je mehr ich mich damit beschäftige, desto vorsichtiger werde ich. Ist ja umgekehrt. Also manchmal graust mir es von Predigten, die ich selber gehalten habe. Nicht von der ganzen Predigt, aber von einzelnen Dingen. Ja. Wenn ich Manuskripte sehe, sage ich, das hast du wirklich gesagt? Aber mit welcher Sicherheit? Und gerade was Eschatologie und prophetische Dinge betrifft, ich werde immer vorsichtiger. Immer vorsichtiger. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwann in einer Predigteinleitung in 500 Jahren heißen wird, dass Albrecht Dürer und die Menschen damals dachten, sie stehen am Weltende. Olivi dachte es 1297 und der Täufer im 16. Jahrhundert und die Lahoe dachte es im 21. Jahrhundert. Ich sage nur, wir dürfen und sollen vorsichtig sein. Ich glaube, wir sind entrückt. Kann aber auch gut sein, dass wir durch diese erste Zeit noch müssen und dann vom Herrn weggenommen werden. Ich weiß auch nicht, wie weit wir von diesen letzten Dingen entfernt sind. Ich glaube, wir sind nahe herbeigekommen. Das große Zeichen Israels als Staat wieder im Land der Väter. Aber was heißt schon nah in Gottes Augen? Was für uns schnell und nah ist, ist für Gott nicht mal ein Wimpernschlag. Es kann in den nächsten Jahren zack, zack, zack gehen. Es kann aber auch noch 25 oder 50 Jahre gehen. Ich weiß es nicht. Aurelius Augustin hat im 4., 5. Jahrhundert das Richtige der Gemeinde ins Stammbuch geschrieben. Er kämpfte gegen die Lauheit. Er kämpfte gegen eine unbiblische Nichterwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt. Also das war sein Ansinnen. Da müssen wir mal sehen. Der Mann stand dafür, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Aber gleichzeitig hatte er an der anderen Front den Kampf, dass er alle aufgeregte Naherwartung dämpfte. Und das ist ein Spagat. Also manchen musst du, entschuldige, wenn ich es mal so sage, in den Hintern treten und sagen, Mensch, mach doch mal die Böppel auf. Ahnst du, siehst du denn nicht, wo wir eigentlich stehen? 5:12. Den könntest du schütteln. Geistlich. Und den anderen, den musst du erstmal 2, 3 Beruhigungstabletten geben. Ich denke immer noch an den 11.09.2011. Was waren da Geschwister aufgeregt? Jetzt kommt gleich das Ende. Und die Nüchternheit ist als erstes baden gegangen. Aurelius Augustin, nicht derjenige liebt die Wiederkunft Jesu, der behauptet, sie sei schon ganz nahe, sondern derjenige, der sie in aufrichtigem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet. Schauen wir uns das seltsame fünfte Siegel an. Haben wir ja ausgelassen. Es schildert irgendwie gar kein Gericht, sondern es ist, wenn Sie so wollen, die andere Seite der Medaille. Da ist diese Schreckensherrschaft, die dämonischen Kräfte und Mächte, inspiriert von der unsichtbaren Welt, werden aufeinander losgelassen. Und da gibt es auch Leidende unter dieser Herrschaft. Die Gerichte Gottes treffen die Menschen, die gottlose Welt. Aber es gibt auch in dieser gottlosen Welt, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, noch Menschen, die leiden unter der Herrschaft der Gottlosigkeit. Im übertragenen und im buchstäblichen Sinn. Und da heißt es, das fünfte Siegel auftrat, jetzt ist kein Thronwesen mehr dazwischen geschaltet, es geht näher an Gottes Herz. Das sah ich unten am Altar, die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Da kommt ein ganz spezielles Gebet, ich weiß nicht, ob sie je so gebetet haben. Sie schrien mit lauter Stimme, wir piepsen ja nur, die meisten. Wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erde wohnen? Antwort, was plappert ihr da? Nein. Antwort, erstens, eine Tat, jeder erhält ein weißes Gewand und zweitens, ruht noch eine kleine Zeit, ich sage es übertragen, bis die späteren Märtyrer auch noch vollzählig dazukommen. Ich will es nicht so ausführlich machen, aber hier haben wir wohl die Märtyrer der ersten Hälfte des 70. Jahrhunderts, also der erste Hälfte der antichristlichen Schreckenszeit vor uns. Sie sind verfolgt worden um der Wahrheit willen als Zeugen Jesu und jetzt erstaunlich, sie sind gestorben, aber sie leben. Das ist schon die zentrale Botschaft. Sie sind gestorben, aber sie leben. Sie haben Bewusstsein. Die beten. Die rufen zu Gott. Geist, Seelen im Zwischenzustand. Sie sind noch nicht in der letzten Vollendung. Das sagt ja auch unser Text. Das sagen auch andere Passagen im Neuen Testament. Aber wenn ein Mensch in Christus stirbt, dann geht er nicht zu Tod und Teufel, sondern er geht in einen Zwischenzustand, in die Vorvollendungsherrlichkeit beim Herrn. Da nimmt er schon Aufgaben wahr. Ausruhen müssen sie auch noch, geistliche Kur kriegen sie auch noch verschrieben. Aber wenn Gott denen schon eine geistliche Kur verordnet, wie viel mehr auch mal uns? Mach mal langsamer. Ich brauche dich noch 20 Jahre, nicht noch 2 Jahre. Keiner reitet das Pferd zugrunde, mit dem er noch 10 Jahre das Feld bestellen will. Sie müssen in die Kur und sie kriegen weiße Kleider, ein lichtes Gewand, eine Art Zwischenleib, bis sie ihren endgültigen Auferstehungs- und Herrlichkeitsleib bekommen, auch einen Ersatz für ihren geopferten Leib als Art Ehrenkleid. Nun schauen wir noch ihr Gebet an. Es ist übrigens so, dass es nicht nur wie im positiven Sinn das Gehen in einen Zwischenzustand, nicht in die letzte Vollendungsherrlichkeit gibt, sondern auch im negativen Sinn. Wenn ein Ungläubiger stirbt, dann kommt er sozusagen in die Untersuchungshaft, kommt auch in einen Zwischenzustand. Wenn Sie das mehr interessiert, sind Sie herzlich eingeladen nächsten Mittwoch und übernächsten Mittwoch. Da werden das die Themen sein, Sterben, Tod und Auferstehen. Was geschieht eigentlich beim Sterben? Was heißt eigentlich Tod und wo geht es eigentlich hin? Jetzt schauen wir uns in den letzten Minuten noch das Gebet an. Man denkt im ersten Moment, es ist ein Rachegebet. Aber es ist Bengel, der darauf hinweist, in dem Himmel gibt es keine unlauteren Affekten mehr. Das heißt, solche Regungen wie der Südländer, heißblütig, der hat meine Frau angefasst, wo ist der Dolch? Das ist nicht die Situation, sondern der berechtigte Ruf nach Gerechtigkeit und implizit die Fürbitte für die, die noch unter der Verfolgung stehen. Manche haben gesagt, ja, diese Märtyrer, das stehen nicht voll auf der Gnadenlinie. Das ist so rachsüchtig, das ist nicht so richtig. Aber Vorsicht, Gott selber spricht so. Ich lese uns einmal nur als Beispiel für viele Stellen aus 2. Thessalonicher 1. Paulus schreibt der Gemeinde, die verfolgt wurde, Verfolgung und Bedrängnissen, die er duldet, ein Anzeichen dafür, dass Gott Recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Jetzt Achtung, Paulus, Thessalonicher, denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen. Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn. Die werden Strafe erleiden. Die göttliche Strafe. Gott selber, und das könnten wir an dutzenden Stellen Alten und Neuen Testaments zeigen, hat dieses Gefühl und dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, nach Zurechtbringung der Dinge, auch nach Heimsuchung im Gericht. Aber dieser Ruf ist eigentlich ein priesterlicher Ruf. Es ist der Ruf, Herr Jesus, mach dem Ganzen endlich ein Ende. Greif endlich ein. Man könnte es vielleicht auch so zusammenfassen, komm Herr Jesus, mach der Not und dem Elend ein Ende, komm bald. Und das finde ich so wunderbar, und das soll unser Schlussgedanke sein, dass die ja eigentlich, landläufig sagt man, die sind im Himmel. Die sind beim Herrn, die haben es ja geschafft. Die haben ihre weißen Gewänder, die sind in der himmlischen Kuranstalt. Die könnten sagen, meine Herren, wir haben genug mitgemacht, lass mich jetzt mit dem ganzen Elend, der ganzen Leid, der ganzen Not auf der Welt zufrieden. Ich will jetzt mal nichts davon hören. Nein, die haben ein priesterliches Herz wie Gott und sie schrien zu Gott, so als würden sie selber noch in den Folterzentren sitzen dieser Welt. So leiden sie mit. Bis wann? Wie lange noch? Und schauen Sie, das ist das Herz Gottes. Gott leidet unsagbar mit den Menschen, nicht nur mit denen, die um seines Namens willen leiden, sondern er hat auch Herzschmerzen wegen der Menschen, die er ins Gericht führen muss. Nicht von Herzen plagt er den Menschen. Ob schuldig oder nicht schuldig, es tut Gott unsagbar weh, wenn Menschen leiden. Und die Frage ist, ob wir auch so ein Herz des Mitleidens, des Mitfühlens, des Mitbetens und Mitsehens haben. Oder sagen wir, Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache mich trifft's nicht. Schon schlimm mit den Christen in Nordkorea. Schon schlimm mit den Christen in den islamischen Ländern. Schon schlimm, was es für Not in der Welt gibt. Aber jetzt lass uns den nächsten Urlaub planen. Verstehen Sie, da, bei diesen Märtyrern des fünften Siegels spüren wir etwas, was Gott selber im Innersten bewegt. Diese Unruhe über den Leiden, über den Schmerzen. Und machen wir doch mal die Augen auf in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, in der Tierwelt, in der Natur. Leiden, Schmerzen, Tränen. Herr, mach ein End. Ich habe schon mal erzählt, man kann sich auch zu viel mit den Sachen beschäftigen, das weiß ich, man muss eine Balance machen. Aber ich konnte eine Zeit lang nicht einschlafen, weil jeden Abend mir der Gedanke kam, wie schrecklich es in diesem Moment in der Welt mit Kindesmissbrauch und all diesen Dingen zugeht. Von denen im Totenreich und sonst wo noch ganz zu schweigen. Wie können wir da nicht rufen? Wie können wir da nicht schreien? Wie können wir da nicht das Ende herbeisehen? Wie können wir da nicht den Schrei gegen den Himmel schicken? Herr Jesus, komm bald! Das sind die Märtyrer des fünften Siegels mit dem priesterlichen Herz. Die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt, schreit nach Erlösung. Schreit wie lange noch? Machen Sie doch die Augen auf. Es geht nicht nur um uns, um mein persönliches Wohlbefinden und wie es mir gut geht. Paulus hat die Schöpfung gehört. Ihr Seufzen, ihr nach Gott rufen. Hören wir, sehen wir, rufen wir. Wir haben also gesehen, dass Gott uns ganz mit hineinnimmt, auch in sein Handeln. Auch in das Handeln, das ihm schwerfällt. Dass er uns das offenbart und zeigt, so wird es mit der Welt einmal werden. Und wir werden sehen, es wird noch schlimmer werden. Aber ich habe Gedanken des Heils. Und zutiefst habe ich die Grundlage geschaffen durch das größte Gericht, das am Kreuz über meinem Sohn vollzogen wurde, wo ich mein Herz aus meinem Leib gerissen habe. Gott hat nicht kalt dem Elend dieser Welt zugeschaut, sondern er hat sein Herz aus seiner Brust gerissen und kam selber in diese Welt, um zu leiden und zu sterben. Das ist Gott. Er ist nicht kalt der Welt gegenüber. Und ich hasse diesen elenden Endzeitvoyeurismus, wo man sich in irgendwelchen schrecklichen Dingen und Gottlosigkeiten badet, aber danach unbedingt versichert bekommen muss in der Predigt oder im Gespräch, dass man davon selbst ja auf keinen Fall mehr betroffen ist. Das ist nicht das Herz Gottes. Ob im Himmel oder auf Erden, wir dürfen mit betroffen sein, Mitleidende sein. Und dieses Herz möge der Herr uns schenken. Amen. Wir beten und stehen dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Geschichte dieser Welt in deiner Hand hältst und wir vertrauen dir, wo es auch schwer und hart wird und wir sagen, muss das denn alles sein, dass es doch an dir vorbei muss und zutiefst auch eingebunden ist in deine Liebe. Und jeder Schlag, der diese Welt trifft, trifft auch dich. Jeder Schmerzensschrei stößt auch bei dir einen Schmerzensschrei an. Du leidest mit. Du bist nicht kalt, du bist nicht unbeteiligt. Herr Jesus, hab Dank, dass du das alles aufs absolut notwendige Maß beschränkst. Und hab Dank, dass wir wissen dürfen, wo das Gericht schon vollzogen wurde und dass wir uns in diesen Kreis der abgebrannten Steppe stellen dürfen. Und wenn deine letzten Gerichte über diese Welt gehen, sind wir geborgen in dir. Und danke, dass das, was wir von diesen Märtyrern gelesen haben, auch in deinem Herzen ist. Die tiefe Sehnsucht nach Vollendung. Danke, dass du deine Welt nicht lässt. Danke, dass du so bist, wie du bist. Danke, dass das auch für uns, für mein Leben gilt. Amen.